herzlich willkommen zur zweiten Folge der Analytics-Sprechstunde. Wir haben es tatsächlich geschafft, es ist nicht bei der ersten Folge geblieben. Wir haben die zweite Folge aufgenommen. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, als wir tatsächlich gedacht haben, aber wir haben auch am Anfang jetzt ein bisschen gesammelt, bevor wir tatsächlich den Podcast publishen. Jetzt, wo wir gerade aufnehmen, werden wir gerade die erste Folge veröffentlichen und wenn du diese Folge jetzt hörst, hast du wahrscheinlich auch schon die erste Folge gehört. Und wie beim letzten Mal mit dabei ist wieder Maria-Lena. Hallo, wie geht's dir?
Alles okay, mir geht's gut.
Perfekt. Ich hoffe, du hast ein bisschen die Sonne genossen in den letzten Tagen.
Auf jeden Fall. Das erste Sonnenwochenende.
Ja, genau, richtig. Aber ich weiß auch, das kann ich ja an unseren Shownotes sehen, die wir vorbereitet haben, hast du auch extrem gut schon wieder Fragen vorbereitet, die wir für heute gesammelt haben. Wir müssen mal schauen, wie viel wir heute schaffen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall zwei Fragen, die wir definitiv besprechen werden. Wir haben auch noch eine dritte als Reserve, falls wir so schnell durchkommen. Aber die ersten zwei Fragen sind eigentlich schon sehr umfassend, dass wir schauen, ob es wirklich Sinn macht, heute drei zu machen. Sonst machen wir nur zwei. So, und die erste Frage, die wir heute haben, ist eine, die auch wirklich häufig gestellt wird, weil auch da, glaube ich, manchmal gar nicht so richtig klar ist, was steckt denn eigentlich hinter diesen Metriken. Und die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Bounces, also dann der entsprechenden Bounce Rate, also Absprünge, und den Exit-Ausstiege, was ja tatsächlich sehr nah beieinander liegt. Kannst du das vielleicht ganz kurz erklären?
Na klar, genau. Also vielleicht einfach kurz zur, also steigen wir vielleicht einfach mal mit der Definition ein. Was sind eigentlich Bounces? Wie sind die definiert? Und zwar bedeutet ein Bounce, dass ein Nutzer auf meine Webseite kam und ohne eine weitere Interaktion diese Seite wieder verlassen hat. Also nicht auf einen Link zu einer weiteren Seite, auf eine Unterseite oder so geklickt hat, sondern die Webseite wieder verlassen hat. Man kann, also ich habe jetzt gesagt, dass Bounce Rate bedeutet, dass er auf keine Unterseite gegangen ist, also die URL hat sich nicht geändert. Man kann aber in Analytics natürlich seine Bounce Rate auch anpassen und sie sich selbst definieren und zum Beispiel auch andere Events mit als Interaktion zählen lassen, also wenn zum Beispiel auf der Webseite gescrollt wurde oder wenn sich jemand ein Video angesehen hat und es in Analytics definieren und sagen, wenn das passiert ist, also wenn der Nutzer gescrollt hat, dann soll das als Interaktion gewertet werden und auch wenn der Nutzer dann die Webseite sofort wieder verlässt, war es kein Bounce mehr, weil wir eine Interaktion getrackt haben mit der Webseite. Genau, das ist natürlich wichtig, wenn man zum Beispiel einen Blog hat und einen relativ ausführlichen Blogartikel geschrieben hat und der Nutzer hat den sich wirklich intensiv durchgelesen, damit interagiert, sich ein Video vielleicht angeschaut, hat der Blogartikel oder kann der Blogartikel natürlich trotzdem sehr gut gewesen sein und sein Ziel erfüllt haben, auch wenn der Nutzer danach die Seite wieder verlassen hat und theoretisch oder klassischerweise als Bounce gezählt worden wäre. Aber wenn man die Bounce Rate anpasst, also personalisiert dann auf die Webseite, nicht als Bounce gezählt werden würde. Genau.
Das ist auch wirklich was, vielleicht ganz kurz dazu, weil das ist auch wirklich was, was ich häufig merke. Das heißt, wenn ich mit Leuten spreche, dann fangen viele an. Also Bounce Rate ist tatsächlich was, was vielen wichtig ist. Also da schauen viele Leute drauf. Und das ist auch wirklich, und da ist auch wirklich bei mir häufig der Punkt, das erstmal zu verstehen. Was heißt das? Also dass es wirklich heißt, eine Interaktion und wie du genau gesagt hast, bei den Events, die ich halt zusätzlich absenden kann, kann ich ja immer definieren, soll es als Interaktion zielen. Ich kann im Übrigen auch Events absenden an Google Analytics, die nicht als Interaktion zählen sollen. Also wenn ich beispielsweise auch 15 Sekunden Time und Page tracken möchte als Event, aber ich möchte noch nicht, dass das auf die Bounce Rate einen Einfluss hat, dann kann ich sagen, dieses Event soll als Nicht-Interaktions-Event gesendet werden. Ich denke, es ist eigentlich für alle, die mit der Bounce Rate arbeiten, ist es wirklich wichtig, sich zu überlegen, passt denn eigentlich so, wie wir die Bounce Rate tracken? Weil du hast das richtige Beispiel genannt, gerade bei diesen ganzen Content-Seiten. haben halt häufig wirklich unterirdische Bounce Rates, relativ hoch, also meistens echt so 80-90%. Aber das passt einfach nicht, weil halt klassisches Problem, Leute suchen irgendwas bei Google, finden einen Artikel, klicken auf den Artikel, lesen den sich durch, gehen wieder zurück zu Google, suchen nach dem nächsten Artikel. Und eigentlich war es ja ein Erfolg und darum geht's ja, zu schauen. Bounce Rate ist eigentlich mein erster Parameter, passt mein Angebot, was ich auf der Website habe, zu dem, also zu den Erwartungen, mit denen der Nutzer auf diese Seite gekommen ist. Das heißt, wenn ich eine hohe Bounce Rate auf einer Seite habe, sollte das am besten mir signalisieren, da passt irgendwas nicht. Also der Traffic, der auf diese Seite kommt, passt irgendwie nicht zu den Erwartungen, die die Leute haben, bevor sie auf die Seite kommen. Und deswegen macht es durchaus Sinn zu überlegen, zum Beispiel bei Artikeln, die ich lesen kann, zu sagen, okay, zum Beispiel nach einem gewissen Scroll-Level schicke ich nochmal ein Event und kann damit dann halt die Bounce Rate anpassen. Also ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil ich habe Kunden gehabt, die haben gesagt, wir möchten unsere Bounce Rate verbessern und dann sage ich, es ist relativ einfach, dann schicken wir einfach nach 20 Sekunden immer ein Event, dann habt ihr eine bessere Bounce Rate. Das hilft jetzt ja auch nicht. Also Bounce Rate ist wirklich eine sehr fragile Metrik, mit der man sehr vorsichtig umgehen sollte und mit der man sich wirklich ein paar Gedanken machen sollte, wie man die wirklich messen will.
Genau. Und wo wir jetzt schon viel über die Bounce Rate gesprochen haben, können wir vielleicht auch nochmal sagen, worauf das so hinweisen könnte. Also eine hohe Bounce Rate oder eine niedrige Bounce Rate. Also wie du schon gesagt hast, es hängt halt total stark davon ab, wie es gemessen wird. Und bevor man da irgendwas analysiert, muss man natürlich sicher sein, dass man weiß, wie es getrackt wird, technisch gesehen. Also wann werden welche Events gefeuert und was ist eine Interaktion und was nicht. Aber zum Beispiel kann dann auch eine hohe Bounce Rate auf beispielsweise technische Probleme mit der Seite hinweisen, dass der Nutzer praktisch nichts gesehen hat oder der Content nicht richtig dargestellt wurde.
Ja.
Genau, dann natürlich wenn man sich eine Roadmap erstellt, zum Beispiel für Conversion Rate Optimierung, also sich einzelne Seiten anschaut, welche Seite performt wie.
Die niedrige Bounce Rate, das ist auch tatsächlich was, habe ich auch schon ein, zwei Mal gehabt, dass ich halt Kunden hatte, die total begeistert waren, weil sie irgendwie eine Bounce Rate von 2-3% hatten. Und ich würde aus meiner Erfahrung sagen, 2-3% ist eigentlich eher unwahrscheinlich, zeigt eher, dass es ein Tracking-Problem gibt. Also häufigster Fall bei einer Bounce Rate von 2-3% ist tatsächlich beispielsweise doppeltes Tracking. Also manchmal einfach, dass zwei Tracking-Pixel in die gleiche Property tracken und auf der Seite irgendwie noch integriert sind, beispielsweise, weil vielleicht Google Analytics früher mal direkt integriert war, dann hat man den Tag Manager eingeführt, hat da Google Analytics auch nochmal reingepackt und hat dann plötzlich zwei Trackings, die sozusagen kurz nacheinander gefeuert werden. Das führt dazu, dass zwei Interaktionen passieren. Dementsprechend sagt Google, es ist kein Bounce mehr, aber am Ende des Tages ist es einfach ein Tracking-Problem und da müsste man einfach nochmal tiefer einsteigen. Also wenn ihr übergreifend auf allen Seiten oder generell eine durchschnittliche Bounce Rate irgendwie von, weiß ich nicht, um die 5%, 5-10% habt, dann auf jeden Fall nochmal schauen, ob mit dem Tracking alles okay ist. Ich weiß nicht, hattest du mal eine Website, wo das Tracking okay war und die hatten so eine Bounce Rate von 10%?
Ich glaube nicht, nee. Also ich wäre da auch sehr, sehr skeptisch. Also wenn mir das unterkommt, würde ich auch sofort denken, naja, das kann eigentlich nicht sein.
Ja. Manchmal muss es auch gar kein richtig Tracking, also ich erinnere mich gerade zum Beispiel, ein Fall, den ich hatte, war, die haben auch eine Bounce Rate irgendwie von 5% gehabt und bei dem war wirklich das Problem, die hatten halt so einen Layover, der eine Zeit lang, und ist glaube ich immer noch so, ja ganz modern war, das heißt, wenn jemand auf die Seite kommt, kriegt er nach 3 Sekunden sofort diesen Layover, so nach dem Motto, hey, du hast zwar die Seite noch nicht gelesen, aber du solltest unbedingt den Newsletter abonnieren, und die haben halt den View dieses Layers halt auch getrackt als Event. Damit haben sie plötzlich halt, dadurch, dass es ein Interaktions-Event war, haben sie halt plötzlich eine Bounce Rate von 3% gehabt, weil natürlich die meisten diesen Layer irgendwie gesehen haben, aber ja, das war halt ein Problem. Dementsprechend haben wir es angepasst, wir haben das Event halt trotzdem weiterhin getrackt, aber haben es halt auf Nicht-Interaktion gesetzt und haben, glaube ich, dann nur als Interaktion gesagt, wenn jemand tatsächlich den Newsletter abonniert hat, und dann hatten wir wieder eine normale Bounce Rate. Aber es war jetzt gar nicht mehr so sehr ein Tracking-Problem, sondern eigentlich eher ein konzeptionelles Tracking. Jetzt wäre aber nochmal interessant, genau, was ist denn eigentlich der Unterschied zu den Ausstiegen? Das ist zumindest eine Frage, die ich häufig bekomme.
Genau, und zwar der Unterschied zu den Ausstiegen oder zu den Exits ist, dass Bounces praktisch vom Einstieg her betrachtet werden und Exits, genauso wie es schon sagt, der Ausstieg. Das heißt, die Nutzer waren auf der Webseite, haben interagiert, haben mehrere Seiten gesehen oder mehrere Interaktionen gehabt und dann auf einer Unterseite haben sie die Webseite wieder verlassen. Und das ist dann der Ausstieg im Gegensatz zum Bounce.
Okay, also eigentlich immer die letzte Seite in einer Session. Also von den 10 Seiten, die ich mir angeguckt habe, immer die letzte Seite.
Genau.
Ah, okay. Eine Frage nochmal, einfach das nur mal so aus Interesse. Also es ist tatsächlich, ich muss sagen, also ich missachte die Exits eigentlich sehr, sehr stark. Hast du so Fälle, wo du mit der Metrik, also mit oder mit im Endeffekt nicht der Metrik, aber im Endeffekt mit der Information der Ausstiegsseiten arbeitest?
Ja, schon. Also gerade wenn man sich die gesamte Session oder die gesamte Journey auf der Webseite anschaut, ist ja immer interessant zu wissen, was war die letzte Interaktion des Nutzers mit meiner Webseite und an welcher Stelle hat er praktisch das Interesse verloren. Das ist natürlich gerade interessant, wenn man einen Funnel hat, wo man gern hätte, dass der Nutzer da auch bis zum Ende durchgeht. Also klassischer Checkout-Funnel zum Beispiel.
Stimmt. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein ganz guter Case, den man sich angucken kann.
Und dann kann man schauen, welche Seite im Funnel hat praktisch die meisten Exits oder wo steigen halt dann die meisten Leute aus in dem Funnel und schauen, haben die vorher dort interagiert? Wie lang waren die überhaupt auf der Seite? Und dann gucken, was könnte man vielleicht anpassen auf genau dieser Unterseite.
Ah, okay, stimmt. Ja, stimmt. Das könnte zumindest, ja, gerade in den Funnel-Seiten kann ich halt schauen, ob ich irgendwie ein Problem habe. Vielleicht habe ich ja auch ein technisches Problem, dass vielleicht mobile irgendwas nicht richtig angezeigt wird. Und stimmt, da kann ich zumindest bei den Ausstiegen ganz gut schauen, ob es da ein Problem gibt.
Genau, und dann können wir auch noch kurz sagen, wo wir das in Analytics finden. Wir haben die Reports zu den Bounce Rate und den Exit Pages. Und zwar findet man beide Infos, vor allem halt in dem Verhaltensreport oder in den Verhaltensreports oder Behavior Reports. Und da kann man einmal schauen unter dem Site Content und dann allen Seiten hat man halt die Auflistung von allen URLs, die auf der Webseite aufgerufen wurden und hat dort dann in den Metriken auch die Bounce Rate aufgelistet. Kann man halt auch nach Bounce Rate sortieren, gucken, welche Seite hat jetzt die höchste Bounce Rate zum Beispiel und die niedrigste. Genau, und für die Exit-Pages gibt es einen eigenen Report, also weiter unten, nicht Site-Content, sondern ein Stück weiter unten, die Exit-Pages. Genau, also alle URLs, die die letzte Seite waren, die der Nutzer gesehen hat.
Ja, sehr gut. Genau, eine Spezial-Report wäre nochmal, wo man auch gucken kann, ist halt gerade, wenn man in der Bounce-Welt gucken will, sich vielleicht zum Beispiel die Landing-Pages anzugucken. Also das ist auch unter Verhalten der Extrapunkt Landing-Pages. Oder hängt das so unter Site-Content? Also irgendwo, ich kann es gerade aus dem Kopf nicht sagen. Ich sollte mir Analytics parallel auch aufmachen. Genau,
und Landing. Ich habe es parallel auf und lass mich kurz gucken. Und zwar ist das ja auch unter Website-Content. Gibt es einmal alle Seiten und dann unten auch Landing-Pages und die Exits.
Richtig, und Landing-Pages, das ist natürlich dann interessant, weil das sind auch tatsächlich dann die Seiten, oder sprich, da kann ich sehen, welche Seiten werden stark als Einstiegsseiten genutzt. Und das ist bei einer Bounce-Rate natürlich immer so der erste Punkt, wo ich schauen will, weil ja mit der Seite will ich ja erreichen, dass die Leute irgendwie, sage ich mal, Hunger auf mehr bekommen und dann irgendwie auf der Seite bleiben. Das heißt also, meine Einstiegsseiten müssen im besten Fall halt eine gute Bounce-Rate haben, weil das ist ja immer die erste Seite im Funnel. Und wenn ich da schon viele Leute verliere, dann würde ich wahrscheinlich da anfangen mit der Optimierung. Okay, ich denke mal, da haben wir jetzt einiges zu der Frage Bounces und Exits besprochen. Jetzt Frage Nummer 2 ist auch, ist fast schon so ein bisschen, ich weiß gar nicht, also du hattest sie aufgeschrieben, ich habe sie in letzter Zeit gar nicht mehr so häufig gehabt, aber sie war vor ein paar Jahren sehr, sehr häufig vorhanden, weil sich da mal was geändert hat, nämlich, wie werde ich die Not Provided im Keyword Report los? Okay, ich versuche mal ein bisschen auszuholen. Ich komme ja tatsächlich ich bin ja so die etwas alte Garde. Das heißt, ich kenne tatsächlich nur das Google Analytics, als wir Keywords hatten. Also, wo man tatsächlich die organischen Keywords sehen konnte, mit der Leute auf die Website gekommen sind. Also, ganz früher, ich weiß, 2011, stimmt, steht drin. Also, ganz früher, vor 2011, war es noch möglich zu sehen, was die Leute eingegeben haben oder die User eingegeben haben, bevor sie auf die Website gekommen sind. Das heißt also, welchen Suchbegriff haben sie verwendet, auf welcher Seite sind sie gelandet und natürlich konnte ich auch nachher sehen, wie hat dieses Keyword halt konvertiert. Also im Endeffekt eigentlich das, was ich zum Beispiel bei AdWords grundsätzlich mache. Das heißt, ich kann analysieren, welche Keywords haben welche Performance, also hinsichtlich Traffic und auch hinsichtlich Conversions. Das war für SEO natürlich sehr, sehr wichtig, weil ich damit halt sehen konnte, welche Keywords sollte ich denn am besten optimieren. So, 2011 Google angefangen, das einzuschränken. Und zwar in der Hauptsache hat Google damals gesagt, aus Datenschutzgründen. Das heißt, sie wollten ihre Nutzer schützen. Das heißt, dass die Website-Betreiber nicht zu viele Informationen über diese Nutzer haben. Und dementsprechend wurde ab 2011 dieser Anteil in Google Analytics, ich glaube, am Anfang war es schrittweise, aber dann schon relativ zügig nachhaltig runtergefahren. Mhm.
2013 war es dann final. Habe ich gerade noch mal nachgeschaut.
Ja, doch, das kann ganz gut passen, genau. Und deswegen ist eigentlich der Stand so, wie du es auch heute siehst. Das heißt, in dem Report habe ich einen großen Block, wo Not Provided drin steht, und ich habe darunter ein paar Keywords, die meistens Brand Keywords sind, wo man halt Google irgendwie sagt, ja, okay, das kannst du gerne wissen. Jetzt gibt's natürlich auch lange Verschwörungstheorien, ob das alles wirklich nur Datenschutzgründe sind. Kann man sicherlich nichts länger drüber unterhalten. Es, sagen wir so, es schadet natürlich dem AdWords-Geschäft von Google nicht unbedingt, dass plötzlich über die organische Suche keine Keywords mehr zu sehen sind und ich über AdWords halt immer noch Keywords sehen kann. Es kann natürlich auch ein gewisses eigenes Interesse haben. Man weiß es nicht. Also zumindest, genau, also seit mehreren Jahren haben wir halt nicht mehr die Möglichkeit zu sehen, wie performen denn eigentlich meine SEO-Keywords. Und jetzt ist die Sache, Google ist uns dann später wieder etwas mehr entgegengekommen, indem zum ersten, also die Search Console von Google ist ein anderes Tool. Das heißt, wer das noch nicht kennt, früher hieß es die Google Webmaster Tools, sollte sich das auf jeden Fall angucken. Und wer da noch keinen Account hat für seine Website, sollte den unbedingt anlegen, weil es ist genauso wie Google Analytics ein kostenloses Tool, mit dem ich halt genau das analysieren kann, was ich jetzt in Google Analytics nicht mehr sehe. Das heißt, in der Search-Konsole sehe ich plötzlich meine Keywords wieder. Das heißt, ich habe zumindest einen Teil der Erkenntnisse, kriege ich damit zurück. Das heißt, ich kann sehen, für welche Keywords rankt meine Website, wie häufig werden diese Keywords aufgerufen, also wie viele Impressions kriege ich meiner Website für dieses eine Keyword und wie ist beispielsweise auch meine Klickrate, also wie viele Klicks kriege ich auf das Keyword. Zusätzlich sehe ich auch meine Landingpages, und über diese Landingpages kann ich mir dann auch bei Bedarf die Search Console Daten in Google Analytics hinzufügen lassen. Also die werden nicht richtig importiert, aber wenn ich das in den Einstellungen, also im Admin-Bereich, hinzufüge, das heißt, ich verbinde die Search Console mit Google Analytics, das kann ich in den Property-Einstellungen machen, dann sehe ich in einem Report auch die Search Console Daten. Das heißt, dann bekomme ich einen Report, wo ich mir auf Landingpage-Basis mehr Metriken angucken kann, als ich sonst sehe. Das heißt, ich sehe dann für eine Landingpage neben dem Sessions, Conversions und sonstige Dinge, die ich sehe, sehe ich dann halt auch die Search Impressions, also wie häufig wurde diese Landingpage in der Google-Suche angezeigt, und die Klicks und sozusagen auch die Klickrate und die durchschnittliche Position dieser Seite. Und ich kriege damit immer noch nicht die Information, welches Keyword konvertiert jetzt wie auf meiner Website, weil die Verbindung gibt uns Google leider nicht. Ich bekomme aber eine gewisse Idee, welche Landingpages kriegen A, wie viel Traffic von der organischen Suche und wie konvertieren die. Und ich kann mir dann beispielsweise, indem ich mir dann die Keywords beispielsweise für eine Landingpage angucke, kann ich darüber gewisse Querverbindungen herstellen. Das heißt also, wenn ich meinetwegen einen Blogpost über, keine Ahnung, Küchenmaschinen habe, so, dann habe ich einen Blogpost, da habe ich eine URL dafür, dann kann ich mir das als Landingpage anschauen, kann halt sehen, wie viel Traffic kam darüber, wie gut ist dieses Landingpage gerankt, und dann kann ich mir in der Search Console beispielsweise angucken, welche Keywords werden denn eigentlich für diese Landingpage gerankt. Und im besten Fall sind es vielleicht nur 5 Keywords, und dann kann ich halt sehen, okay, diese 5 Keywords, habe ich ein Gefühl dafür, okay, die kommen so gut auf der Landingpage an, erzeugen so und so viel Traffic und wahrscheinlich ist nachher die Conversion Rate so und so weiter. Das heißt, ich kriege eine gewisse Idee, macht es Sinn, diese Keywords weiter zu optimieren oder ähnliche zu finden. Das heißt, ich bekomme zwar nicht die komplette Information, die ich früher hatte, aber es ist auf jeden Fall mehr geworden. Und das Wichtige, was es bei der Search Console zu wissen gibt, ist, es ist so, und das ist ein bisschen seltsam, warum Google das so macht, aber die Daten liegen nur für 90 Tage vor. Das heißt, wenn ich mich in die Search Console einlogge oder auch wenn ich mir die Search Console Daten in Google Analytics ansehe, kriege ich sie nur für die letzten 90 Tage. Das heißt, wenn ich an dieser Stelle tiefer einsteigen möchte in meine Analyse oder zum Beispiel ein Reporting fortlaufend bauen möchte, wo ich halt diese Search Console Daten mit einfließen lassen muss, dann muss ich diese Daten speichern. Das kann ich entweder selbst machen, das heißt, es gibt eine API für die Search Console, die ist auch mittlerweile richtig gut geworden, die war früher sehr rudimentär, mittlerweile ist es eine, sage ich mal, eine gut ausgestattete API. Dann kann ich mir halt einmal am Tag ein Skript schreiben, was diese Daten runterlädt und in eine Datenbank speichert. Wenn das für mich jetzt technisch ein bisschen zu komplex ist, gibt es auch Tools, die das für mich übernehmen. Wir würden in die Shownotes einfach mal ein, zwei Tools reinnehmen, die im Endeffekt den Job für einen übernehmen. Das heißt, ich lege da einen Account an, sage hier, das ist mein Search Console Account und dann speichern die die Daten für mich und bieten zusätzlich auch noch ein paar interessante Analyse-Reports und Analyse-Tools obendrauf, um wirklich diese Daten zu analysieren. Und grundsätzlich kann man sagen, also es ist ja auch häufig die Frage, welche SEO-Tools sollte man unbedingt gerade hinsichtlich Datengetriebenheit irgendwie tracken. Ich finde, gerade für den Start ist die Search Console zusammen mit Google Analytics, also Landingpage-Performance von organischem Traffic zu analysieren, ist ein extrem guter Start. Das heißt, damit kann ich schon sehr, sehr viel sehen. Das heißt, ich kann sehen, wie viel Traffic generiere ich in der Suche mit meinen Themen, die ich habe. Und wie konvertiert nachher die Leute, die, sage ich mal, auf der Landingpage über die Suchmaschine landen, wie konvertieren die, also lesen sie die Artikel, lesen sie vielleicht auch noch mehr Artikel, kaufen sie am Ende was. Das heißt, ich bekomme eigentlich schon sehr, sehr viel Daten allein aus diesen beiden kostenlosen Google-Tools, so dass ich dann danach sehr selektiv entscheiden kann, welches zusätzliche SEO-Tool brauche ich denn eigentlich. Ja, das ist so das, was ich zu Not Provided sagen kann. Hast du noch was du da ergänzen kannst?
Ich habe gerade in meinem Kopf nach etwas gesucht, was ich noch ergänzen möchte, aber mir fällt gerade nichts ein. Also es war schon ziemlich umfassend.
Das ist sehr gut. Genau, es gibt noch, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen. Es gab auf der vorletzten Analytics Summit und ich glaube auf dem Analytics Meetup in Berlin, was ich jetzt für alle Hörer, die aus Berlin kommen, auch sehr empfehlen kann, gab es einen Talk von jemand von den Trust Agents, die halt gezeigt haben, wie man A, die Daten zum Beispiel in BigQuery speichern kann, also die Search Console Daten, als auch die Analytics Daten und da dann halt mit ein paar, smarten Ansätzen diese beiden Daten noch besser matchen kann. Das heißt, sie haben wirklich so ein Modell gefunden, wie man auch Keywords noch besser messen kann. Ich guck mal, ob Marco da damals die Session aufgenommen hat und ob es die noch bei YouTube gibt, dann würde ich nochmal einen Link reinpacken. Ja. Also ich glaube, das ist so für den Einstieg ganz gut. Du hattest ja vorhin erwähnt, dass du häufig auch für SEO-Themen gefragt wirst, obwohl es eigentlich um Analytics-Themen gibt. Deswegen vielleicht machen wir in zukünftigen Episoden nochmal eine vertiefte Fragestunde zu, was ist eigentlich SEO und was ist Analytics?
Ja, SEO-Spezial.
SEO-Spezial, ja. Richtig.
Ja.
Genau, aus der Datensichtweise, weil SEO-Tipps, ich glaube, da sind wir definitiv nicht der richtige Podcast, da gibt es viel bessere.
Das stimmt, ja. Ja, ich hatte auch letztens, also ein Freund von mir, der ist SEO-Experte und ja, ich hatte mit ihm eine Diskussion, warum er wenig mit Analytics-Daten arbeitet, sondern viel mit anderen externen Tools und okay. Das war ganz interessant, also SEOs gehen eher tatsächlich, also sehen ihre Aufgabe nur darin, oder sag ich mal, nur in Anführungszeichen Strichen dahin, Nutzer aus der organischen Suche auf die Webseite zu bringen. Punkt. Das ist das Ziel. Und alles, was danach stattfindet in Richtung Conversion-Optimierung, haben die überhaupt keinen Fokus mehr. Also irgendwie aus ihrer SEO-Brille heraus denken die darüber wenig nach. Und deswegen scheint dieser Link zwischen SEO und Analytics einfach nicht so eng zu sein, weil auch von den datengetriebenen Menschen immer noch irgendwie gewisse Silos da bestehen, wer sich wann um welche Metriken kümmert oder wann die Nutzer sozusagen noch in den Einflussbereich vom SEO fallen oder ob das dann schon Conversion Rate Optimierung ist.
Stimmt. Ja, also kenne ich tatsächlich auch. ist interessant, weil ich meine, die Performance-Leute, also die zum einen wegen SEA oder so machen, die sind natürlich zumindest das Conversion-Tracking einfach mehr gewohnt, aber die machen es dann auch wirklich häufig eher in AdWords. Das ist sicherlich ein Thema, wo wir in der nächsten Episode nochmal drüber sprechen, wie gehe ich denn eigentlich mit Daten aus meiner Advertisement-Plattform und in Google Analytics um, weil die ja selten gleich sind, also Facebook, Google Analytics oder AdWords und Google Analytics. Das heißt, die haben meistens ihr eigenes Tracking und das hast du natürlich, glaube ich, bei den SEO-Tools häufig nicht so. Und ja, das ist ganz interessant. Das ist ja so ein bisschen das, was, sage ich mal, mit diesem Growth-Hacking-Ansatz versucht wird zu überbrücken, dass man halt versucht, die ganzheitliche Materie zu sehen. Und dann wird natürlich Analytics sehr wichtig. Und vielleicht auch das Problem ist, gerade wenn du jetzt so SEO in hinsichtlich Content-Marketing machst, dass dann, glaube ich, bei vielen auch wirklich gar nicht so klar sind, was sind eigentlich meine Erfolgsziele beim Content-Marketing. Weil das ist jetzt, ne, ergibt sich ja jetzt nicht so schnell wie beim Online-Shop, wo ich am Ende eine Bestellung habe. Ist sicherlich vielleicht auch ein ganz gutes Thema für eine zukünftige Session. Was mache ich eigentlich im Content-Marketing? Oder welche Ziele sollte ich eigentlich oder kann ich messen? Oder was könnte da interessant sein? Ja, ist ein guter Punkt, das stimmt. Perfekt. Sehr gut. Ich glaube, damit haben wir heute ganz gut das Format schon gefüllt mit den zwei Punkten. Wir sammeln fleißig weiter. Wie gesagt, wir warten oder sprich, wir wollen natürlich gerne direkt Fragen auch beantworten, die ihr an uns schickt. Wir haben einen ganz guten Pool aus den ganzen Fragen, die wir über die Jahre hinweg gesammelt haben. Das heißt, ich glaube, wir kommen damit ganz gut zurecht, aber wir würden natürlich gerne eure Fragen direkt haben, weil das sind die, die euch gerade aktuell irgendwie auf dem Schreibtisch liegen und es ist natürlich interessanter, wenn wir uns mit denen beschäftigen. Deswegen findet ihr bei uns im Profil die Kontaktadresse, wo ihr uns die Fragen einfach hinschicken könnt. Und wie gesagt, momentan ist die Chance noch sehr groß, dass wir die Fragen auswählen und in den nächsten Sessions direkt beantworten werden. Deshalb erstmal vielen Dank und wir wünschen euch eine angenehme Woche und freuen uns darauf, euch nächste Woche wiederzuhören.
Ganz genau. Bis dann. Ciao.